Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. In dieser Ausgabe von Fazit blicken wir auf Ernst Ludwig Kirchner und seine Rolle in der kolonialen Kunst. Außerdem stellen wir Ihnen ein Buch vor, das offene Wunden freilegen will und fragt: Warum wird in Deutschland bis heute so wenig über die Verbrechen der Wehrmacht in Osteuropa gesprochen? Und in Kiew ist heute ein 40 Jahre altes sowjetisches monumentales Denkmal zersägt worden. Nicht das erste seit Beginn des Konfliktes 2014. Welche Bedeutung dieser Akt hat, klären wir gleich. Sie hören Fazit. Wer war Milli? Also wer war sie wirklich? Antworten werden gesucht in der Kunsthalle Bremen in der Sammlungsausstellung Remix. Milli, so wird ein schwarzes Modell genannt, das in zahlreichen Werken der Brücke-Künstler zu sehen ist. Ernst Ludwig Kirchner zeichnete sie beispielsweise 1911 in seinem Werk Schlafende Milli. Und das hängt dauerhaft in der Kunsthalle Bremen. Die Frage ist, wie zeichnet Kirchner sie? Was erzählt sie über sie? Und warum ist es wichtig, das herauszufinden? Was erzählt er über sie? Die Wissenschaftlerin, Künstlerin, Aktivistin Natascha R. Kelly hat heute in Bremen ihre künstlerische Intervention zu Milli vorgestellt. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum haben sich Brücke-Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner oder auch Erich Heckel gerade für Milli interessiert?
Weil sie sowieso zu ihrer Zeit selbst Außenseiter waren und versucht haben, die gegebenen Strukturen zu durchbrechen. Und für sie waren auch andere Außenseiter oder unterrepräsentierte Gruppen von großem Interesse. Das kann ich mir eben vorstellen, dass das der Grund war, warum sie sich auch zu außereuropäischen Kulturen hingezogen gefühlt haben und auch zu schwarzen Menschen, die damals eben auch eher unterrepräsentiert und marginalisiert waren.
War das ein wohlwollender Akt von denen oder war das auch eine Art von Ausstellen, wie es in Kolonialzeiten eben üblich war?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Bei Kirchner ist es ja jetzt so, im Gegensatz zu Gauguin oder Nolde, der ist nie in die Kolonien gereist. Das heißt, alles, was er gesehen hat, hat er in den Völkerkundemuseen, in den Völkerschauen, in den Varietés, im Deutschen Kaiserreich und später in der Weimarer Republik oder in der Schweiz eben gesehen. Das heißt, dass damals die Menschen ja ihr sammlungswütig waren. Ja, also die Museen waren ja übervoll von irgendwelchen gestohlenen Kolonialwaren und die hat er dann abgebildet.
Wie hat denn Kirchner die Frau, die wir Milli nennen, gezeichnet?
Es gibt tatsächlich unterschiedliche Millis und unterschiedliche Zeichnungen. Mein Ausgangsgemälde ist ja die schlafende Milli, das ist aus dem Jahr 1911 und dort ist eine schwarze Frau splitterfasernackt auf einem Bett liegend zu sehen. Sie hat ein leichtes Lächeln auf dem Mund und ihre Augen sind geschlossen. Ihre Brustwarzen, würde ich mal sagen, sind irgendwie ein bisschen hervorgehoben. Also dass genau diese Idee der Exotisierung und Erotisierung schon hervorgehoben werden. Gleichzeitig aber hat Kirchner ihr so viel Raum gegeben, dass er auf jeden Fall wollte, dass sie gesehen wird. Das heißt, dass im Prinzip auf ihr Körper sozusagen oder ihr Körper, wie die schwarze Feministin Bell Hooks schon mal schrieb, zu einem Diskursterrain mutiert, ja, auf dem Meistererzählungen geschrieben werden. Und das kann man irgendwie genau auch hier in diesem Bild wieder erkennen, dass Kirchner sie letzten Endes benutzt, um sein Empfinden, sein Ausdruck, sein Expression sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig aber stellt er sie in anderen Bildern als aktiv handelnde Personen dar. Es gibt beispielsweise eine Skizze, die heißt Erzählende Milli. Und dadurch wird sie zu einer aktiv handelnde Person mit einer eigenen Stimme, die eine Geschichte erzählt. Und wir stellen uns dann die Frage, welche Geschichte eigentlich? Wessen Geschichte wird erzählt? Und was ist natürlich diese Geschichte? Und dadurch bekommt sie, also rutscht sie sozusagen von dieser Objektposition in eine Subjektposition hinein. Andere Bilder wiederum, da wird sie als Dienende dargestellt, als Commodity, als Stuhl, auf dem gesessen wird.
Aber ist das als Kritik von ihm gemeint gewesen mit dem Stuhl oder war das für ihn ganz natürlich, diese Frau, die ist ein Gegenstand, ein Objekt?
Das lässt sich ja eben genau so einfach ja gar nicht beantworten. Ne? Also Fakt ist, dass gerade als sie als Objekt darzustellen, ist ja etwas, was strukturell ja eben halt auch war. Dass schwarze Menschen in der Zeit ja eher eine dienende Funktion hatten. Von daher hat er ja dann genau die Strukturen reproduziert, die er ja auch zu dekonstruieren versuchte.
Die sexualisierte Darstellung, ist es etwas, was besonders war in dieser Zeit eben für die Darstellung von schwarzen Frauen, oder ist das Frauen generell passiert, dass sie so gezeigt worden sind?
Nein, also ich würde schon sagen, dass das sehr spezifisch für schwarze Körper waren, weil schwarze Körper eben tatsächlich politische Körper waren. Und er hat natürlich viele Akte gezeichnet. Wenn er Akte von weißen Frauen gezeichnet hat, sieht man dort den ästhetischen Mehrwert, sag ich jetzt mal. Also dass sie beispielsweise versuchte er dann Bewegungen einzufangen. Aber nie wurden sie mit spitze Brüste und einem Lächeln im Gesicht. Also das hat er dann schon für schwarze Frauen vor.
Millie, dieser Name steht in Anführungsstrichen. Auch der Name Sam taucht auf, ebenfalls in Anführungsstrichen. Warum diese Anführungsstriche?
Weil nicht klar ist, ob das wirklich ihre wirklichen Namen waren. Millie, wie gesagt, es gibt viele Millies, die alle unterschiedlich aussahen, wo klar ist, dass es sich eben um unterschiedliche Personen handelt. Es gibt zwar nur ein Sam, aber auch Sam ist ein gängiger Name, den damals schwarzen Menschen gegeben wurden. Und es ist eben von einer Nelly die Rede. Und auch da wissen wir nicht, ob das wirklich ihr wirklicher Name ist. Und deswegen habe ich sie vorerst in Anführungsstrichen gesetzt. Es ist auch schwierig, tatsächlich in den Archiven überhaupt diese Namen zu finden. Es gibt einen Brief, den Ernst Ludwig Kirchner an seiner damaligen Partnerin Erna Schilling geschrieben hat, wo er eine Millie erwähnt. Das ist allerdings tatsächlich 20 Jahre, nachdem das Gemälde Schlafende Millie entstanden ist. Das ist einer der einzigen Einträge, die wir von einer Millie finden. Aber auch hier lässt sich nicht unbedingt sagen, ob es sich bei dieser Millie um eine schwarze Frau handelt. Die Millie stellvertretend für schwarze Frauen, ist das jetzt wieder eine ganz andere Person? Oder ist es eher ein Name, den man für Menschen anderer Klasse gegeben hätte? Ja, also die eben zur Unterklasse beispielsweise gehören.
Sie wollen Millie und Sam in Anführungsstrichen ein Stück ihrer Identität zurückgeben. Wie genau machen Sie das?
Unbedingt, indem ich im Prinzip gar nicht aus kunsthistorischer Perspektive jetzt gucke, welcher Pinselstrich Kirchner gemacht hat, sondern tatsächlich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive den sozialen Kontext von Kirchners Kunst in den Fokus nehme und sie diesen Kontext hervorhebe. Und das ist bislang noch nicht gemacht worden in einer solchen Intensität, was mich erlaubt, eben schwarze deutsche Geschichte zu schreiben.
Wer war Millie? Eine Intervention von Natasha A. Kelly, zu sehen in der Kunsthalle Bremen bis April 2023 und da dann in der Dauerausstellung Remix. In Kiew stand seit 1982 eine große Statue, die Symbol der ukrainisch-russischen Freundschaft sein sollte. Zwei überlebensgroße Arbeiter im Monumentalstil halten da gemeinsam das Emblem der UdSSR. Erbaut wurde das zu deren 60. Jahrestag und zum 1500. Geburtstag der Stadt Kiew. Bis heute, denn der Kopf des russischen Arbeiters ist heute in Anwesenheit der Presse abgeschlagen worden. Und darüber spreche ich jetzt mit der ukrainischen Künstlerin Jewgenia Bielorussets, die auch gerade auf der Biennale in Venedig Bilder und Fragmente ihres Tagebuchs aus dem Krieg ausstellt. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie zentral liegt denn diese Statue in Kiew? Was ist das für ein Ort?
Es ist ein ziemlich zentrales Ort neben Maidan Nezalezhnosti. Grenzt an die Hauptstraße von Kiew, Kreschatik, oder kann man sagen, die wichtigste Autoarterie, auch neben Europaplatz, wo die Proteste immer wieder stattfanden in der Geschichte der neuen Ukraine. Dieser Ort, wo der ganze Denkmal angebracht war, hatte eine sehr große Übersicht. Offener Ort, einer der Höhepunkte von Kiew. Konnte man den ganzen linken Dnieperufer betrachten, beobachten. Ein Lieblingsspazierungsort für viele Kiewer.
Welche Rolle hat dieses Denkmal denn direkt gespielt für die Ukraine in den letzten Jahrzehnten, aber auch seit 2014?
Dieses Denkmal erinnert uns eigentlich nicht nur an sowjetische Epoche, sondern noch mehr an Stalins Ära nach seiner Ästhetik. Und ich spreche gerade über diese großen Arbeiterstatuen. Der ganze Denkmal wurde in 82 errichtet. Eigentlich es war so ein formales Denkmal, ein Denkmal, der keine echte Rolle im Stadtleben spielt, weil in sowjetischer Zeit es war so ideologisierter Konstrukt, der schon fast zu einer unsichtbaren Dekoration der ideologischen Stadtdekoration gehört. Also niemand las das als seine Bewegung, als seine Geste.
Was macht das denn mit Ihnen, vielleicht auch mit Ihren Freunden, Ihrer Familie, dass diese Statue heute ja geköpft wurde? Wie wird das in der Ukraine diskutiert? Wird es überhaupt diskutiert aktuell schon?
Es war schon lange her diskutiert von meinen Freunden, Bekannten, besonders von denen, die sich mit sowjetischen Kunst professionell beschäftigten. Sie haben kleine Artikel darüber verfasst, was bedeutet diese Skulptur ästhetisch, ideologisch, was man damit tun kann, theoretisch. Jetzt denken wir alle die ganze Zeit an die Opfer des Krieges. Für mich ist es sehr schwer, über die Ästhetik der Stadt oder über die bedeutenden Denkmäler zu denken. Deswegen, wenn ich heute gelesen habe, dass dieses Denkmal zerstört wurde, meine erste Reaktion war eigentlich negativ, seltsamerweise, weil ich wollte überhaupt nicht über die Denkmäler nachdenken in diesem Moment, sogar über solche Denkmäler. Aber danach meine zweite Reaktion, eigentlich, ich fand das irgendwie der Zeit entsprechend. So ein Denkmal kann und soll auch in dem Krieg demontiert werden. Es ist möglich. Es ist klar, vielleicht in einer anderen Zeit, in einer anderen Situation wurde es noch mehr diskutiert. Es wurde eine breitere Diskussion stattfinden, was man damit tun. Die Entscheidung wurde nie so schnell getroffen. Aber das sind auch heutige Umstände, sind Ausnahmen. Eine riesige, dauernde, aber doch eine Ausnahmesituation. Und sie praktisch hat auch diesen Denkmal in sich irgendwie eingezogen.
Sind Sie denn dafür, wenn Sie jetzt auch nach dem heutigen Tag noch trotzdem weiter darüber nachdenken, dass sämtliche russische Kunstgegenstände, sichtbare russische kulturelle Einflüsse aus dem Land entfernt werden oder eher nicht?
Es ist eine sehr schwere Frage für mich, weil Russland war ein Imperium und die Verbindungen sind sehr komplex. Es ist manchmal ziemlich schwer zu sagen, was eigentlich russisch ist oder was ist das Russische. Und ich finde, man braucht eine breitere, tiefere und ruhigere Diskussion für so eine systematische Entfernung. Das ist meine Meinung.
Die ukrainische Künstlerin Jewgenia Bielorussets bei Fazit und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Fazit mit der Kultur vom Tage. Massenerschießungen, das Aushungern der Bevölkerung, das Auslöschen ganzer Dörfer, Kriegsverbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Was wissen wir eigentlich über diese Zeit in Osteuropa? Im Geschichtsunterricht spielt dieser Teil nur selten eine Rolle. Damit diese Verbrechen niemals vergessen werden, haben die Autorinnen Franziska Davies und Katja Makotina eine Essaysammlung verfasst, die morgen erscheinen wird. Sie heißt »Offene Wunden Osteuropas«. Wird über all das in Deutschland wirklich zu wenig gesprochen? Und wenn ja, warum? Guten Abend, Frau Makotina.
Ja, guten Abend.
Um welche Länder, um welche Orte geht es denn in Ihrer Sammlung?
In unserem Buch geht es um Orte, die von den Deutschen besetzt wurden im Zweiten Weltkrieg in östlichen Europa. Also das sind Länder der ehemaligen Sowjetunion, wie Ukraine, Litauen, Lettland, kommt auch ein bisschen vor, Belarus, Russland. Und wir schreiben auch über die Orte der Vernichtung, die sich auf dem polnischen Gebiet befinden, auf dem heutigen polnischen Gebiet, wie Belzec, Majdanek. Polnische Hauptstadt Warschau spielt eine große Rolle. Die Orte spezifisch, natürlich Babi Jar, vielleicht der bekannteste Ort für Holocaust by Bullets, also Holocaust durch Kugeln, und Stalingrad, wobei hier nicht die Kesselschlacht eine Rolle spielt, sondern eine große Rolle spielt eben die Evakuierung und die Bombardierung durch die Luftwaffen von Evakuierungsschiffen mit den Zivilisten aus der brennenden Stadt.
Welche Perspektiven haben Sie da eingenommen? Die der Täter, die der Opfer, beide?
Wir haben eine Historikerperspektive angenommen, tatsächlich. Und zwar erzählen wir die Geschichten der Opfer, aber wir erzählen auch die Geschichte der Täter. Wir erzählen das aus einer Wir-Perspektive. Also wir gehen an den Ort, wir sprechen dort mit den Menschen, Wir begleiten Historikerinnen und Historiker in ihren Forschungen. Wir lesen Selbstzeugnisse, wir lesen Tagebücher, wir schauen uns Museen an. Das ist diese fiktionale Dimension in unserem Buch. Also um eine Geschichte, die faktografisch ist und gut recherchiert ist, angemessen für das breite Publikum zu erzählen, muss ein Historiker zu einem fiktionalen Element greifen. Und das ist bei uns die erste Person Plural. Also wir sprechen aus wir. Wir waren nicht immer zusammen bei diesen Orten. Mhm. Aber wir haben das gewählt als die Erzählperspektive, die eben sozusagen einen Transfer macht oder mediatiert von Überlebenden oder Menschen, die nicht überlebt haben, aber die Zeugnisse hinterlassen haben, an das große Publikum.
Warum glauben Sie, ist in Deutschland so wenig über dieses Kapitel bekannt oder generell über osteuropäische Geschichte, die auch im Zusammenhang mit Deutschland steht, denn über die Transformation von 1990, die ja da auch passiert ist, wird hierzulande ja auch kaum gesprochen. Ist da einfach kein Interesse an Osteuropa oder was ist der Grund, dass da einfach für diese wichtigen Gemeinsamkeiten in der Geschichte wenig Raum ist hierzulande?
Also ich würde sagen, das kommt davon, weil der Holocaust und der Zweite Weltkrieg nicht immer in Verbindung zueinander gebracht werden. Also Auschwitz steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht der Krieg als Abfolge von Schlachten, militärischen Operationen, als der sogenannte Russlandfeldzug. Ne? Und bei diesem Russlandfeldzug gibt es die ehrbaren Veteranen, ne? Also Veteranen der Wehrmacht, die Legende von der sauberen Wehrmacht. Und wenig Bewusstsein für die Taten der Deutschen speise ich natürlich aus der fehlenden Familienerinnerungen an die Taten des Großvaters oder des Vaters. Man wollte es nicht wissen, man will es teilweise bis heute nicht wissen, dass der Vater oder der Großvater an Verbrechen beteiligt war. Das ist die Familienerinnerung als Blackbox. Der andere Grund ist sicherlich der eiserne Vorhang, der das Zuhören diesen Stimmen einfach unmöglich gemacht hat.
Wenn Sie über den Eisernen Vorhang sprechen, dann war der ja auch in Deutschland. Also Deutschland war ja geteilt. Das heißt, ist dieses Phänomen, was Sie gerade beschrieben haben, bei Ost- und Westdeutschen gleichermaßen festzustellen oder sind Leute, die in der ehemaligen DDR sozialisiert wurden, nochmal mit einem anderen Bewusstsein aufgewachsen? Oder gab es da auch eine unsichtbare Mauer Richtung Osten?
In der DDR gab es viel mehr Wissen darüber. Also es war ja auch ein Teil der offiziellen Geschichtspolitik, zu sagen, zunächst einmal gibt es gute Deutsche, die sind im Osten, und es gibt böse Deutschen, ehemalige Faschisten, jetzt Kapitalisten im Westen. Und eine kollektive Klammer, die die beiden Gesellschaften zusammengehalten hat, ich meine die sowjetische und die ostdeutsche, war der antifaschistische Kampf. Und in diesem Narrativ von antifaschistischem Kampf konnte man viel Wissen teilen durch Publikationen, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Ich meine, das hatte natürlich seine Funktion. Also die sowjetische Politik denkt sicherlich auch machiavellistisch, aber das ist nicht zu übersehen, dass im Osten von Deutschland auch heute viel mehr Wissen verbreitet ist über deutsche Verbrechen auf dem sowjetischen Gebiet.
Wenn Sie jetzt auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine blicken, sehen Sie da alte Traumata, die wieder hochkommen?
Ich sehe vor allem sehr ähnliche Geschichten. Also Geschichte von absolut mutigen und aufopferungsvollen Widerstand. Entscheidung zum Kampf, das fällt nicht allen leicht. Ich sehe hier viel Ähnlichkeiten zu der jüdischen Perspektive, beispielsweise bei den Ghettoaufständen, wo man auch als Akt des Widerstands diese ultimative Entscheidung getroffen hat, lieber mit der Waffe in der Hand zu sterben, als getötet zu werden oder versklavt zu werden. Wir setzen nicht gleich, ne? Wir setzen Holocaust und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht gleich, nichts liegt und ferner. Wir sprechen aber bestimmte Sprache und bestimmte Narrationen an. Die sind ähnlich, weil es geht um ultimative Trauma, es geht um genozidale Verbrechen. Und das macht die Narrative so verblüffend ähnlich. Und wenn die Menschen uns berichten, wie wichtig das ist, diese Geschichte zu erzählen, und sie erzählen das sehr gefasst, sie erzählen das sehr ruhig, unglaublich resilient, aber sie müssen diese Geschichten erzählen, um die Welt auf Passivität, Gleichgültigkeit hinzuweisen.
Jetzt wird von vielen Seiten immer wieder geäußert, alles Russische zu boykottieren. Auch hier bei uns im Fazit haben das schon viele gesagt. Sie und Ihre Kollegin Franziska Davies, mit der Sie das Buch gemeinsam geschrieben haben, Sie werden auch angefeindet. Sie selbst stammen aus Russland. Wie gehen Sie damit um?
Also ich sehe es so, die Menschen in der Ukraine oder die aus der Ukraine geflüchtet sind oder die für Ukraine hier sprechen, befinden sich in einem Stresszustand, in einem sehr starken Stresszustand. Bei diesem Stresszustand kann es manchmal helfen, auf Hass und Anfeindung sich zu konzentrieren. Das hilft Menschen, dieses Schrecken und diesen Stress zu bewältigen. Das verstehe ich, das ist absolut menschlich. Und da bin ich gerne bereit, als Projektion zu gelten. Wenn wir das in einer längerfristigen Perspektive sehen, dann wird das schon problematisch. Also es braucht Zeit, dass es sich wieder normalisiert. Ich denke, dass man in Deutschland doch sehr aufpassen musste mit der Übernahme der Hassbilder. Wenn das die Ukrainer sagen, fungiere gerne als diese Projektion, wenn es Menschen hilft. Als Deutscher das zu sagen, finde ich etwas problematisch. Das ist unterkomplex und das ist rassistisch. Das hat in diesem Diskurs nichts verloren.
Katja Makotina, die Co-Autorin des Buches Offene Wunden Osteuropas, das erscheint morgen im Verlag WBG Theiss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma für uns.
Das Filmfestival in Cannes feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und es findet wieder im Frühjahr statt, vom 17. bis 28. Mai. Heute hat das Festival bekannt gegeben, wer Jurypräsident wird. Es ist der französische Schauspieler Vincent Landon. Damit ist der 62-Jährige der erste Franzose in dieser Funktion seit Isabelle Huppert 2009. Wolfgang Landmesser.
Die Aufgabe des Juryvorsitzenden sei eine große Ehre für ihn, sagte Vincent Landon, mitten in einer aufgewühlten Zeit, in Anspielung auf den Krieg in der Ukraine. Vincent Landon war Hauptdarsteller in Titan, dem Film, der im letzten Jahr in Cannes die Goldene Palme gewann. Der 62-Jährige hat eine lange Schauspielkarriere hinter sich. Er gewann viele Preise, darunter 2016 den als bester Schauspieler in Cannes. Im Wettbewerb um die Goldene Palme sind in diesem Jahr 21 Filme. Auch ein russischer Film konkurriert um die Goldene Palme. Tschaikowskis Frau vom in Berlin lebenden Regisseur Kirill Serebrennikov.
Die Europäische Kommission pocht darauf, dass auch nach einer Übernahme des Kurznachrichtendienst Twitter durch den US-Unternehmer Elon Musk verschärft gegen Hass- und Falschnachrichten vorgegangen wird. EU-Binnenmarktkommissar Breton sagte in Brüssel, der Konzern müsse sich vollständig an die europäischen Regeln anpassen. Dies gelte etwa beim Kampf gegen Online-Mobbing, Kinderpornografie oder Aufrufen zu Anschlägen. Twitter hatte gestern ein Milliardenangebot des Tesla-Chefs Musk zur kompletten Übernahme zugestimmt. Kritiker rechnen damit, dass Musk den Rahmen der Meinungsäußerung auf Twitter ausweiten will. Sie befürchten, dass so Hassbotschaften wieder zunehmen könnten. Die EU-Urheberrechtsreform ist rechtmäßig. Der Europäische Gerichtshof wies eine Klage gegen Teile der Reform ab. Er verwies darauf, dass die Regelung angemessene Garantien vorsehe, um das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit auf Plattformen wie YouTube zu wahren, auch wenn diese sogenannte Upload-Filter einsetzen. Klaus Hempel.
Mit Hilfe solcher Filter werden die Inhalte, die ein Nutzer hochlädt, automatisch überprüft. Wenn die Veröffentlichung illegal ist, wird das Hochladen blockiert. Polen hatte gegen die Richtlinie geklagt. Das Land ist der Ansicht, dass die EU-Regelung die Meinungs- und Informationsfreiheit verletzt. Aus Sorge vor Strafen könnten Plattformbetreiber übervorsichtig werden und deshalb automatisiert Inhalte sperren, bei denen das eigentlich nicht notwendig ist. Doch der EuGH sieht das anders. Die EU-Vorschrift sei verhältnismäßig.
Etwa 100 Kunstschaffende haben in Münster mit einem Flashmob auf die prekäre Lage von freien Musikern aufmerksam gemacht. Die Forderung nach besseren Honoraren richte sich vor allem an Bund, Länder und Kommunen bei öffentlicher Förderung von Musikprojekten, erklärte der General Manager der Deutschen Orchestervereinigung Gerald Martens. Unter dem Motto Good Play, Fair Play startet der Verband eine bundesweite Mindesthonorarkampagne für freischaffende Musikerinnen und Musiker, wie Martens erläuterte. Ein Hochschulabsolvent, der seit seinen frühen Lebensjahren übe, gehe mit 100 Euro aus einer Veranstaltung, monierte der Verband.
Sie hören Fazit mit der Kultur vom Tage. Von morgen an bis zum 22. August präsentiert das Maxi, das Römische Nationalmuseum der Künste des 21. Jahrhunderts, im Berliner Palais Populaire die Ausstellung Opera, Opera, Allegro, ma non troppo. Bildende Künstler erzählen da von der Oper und unser Fazit-Opernkritiker Uwe Friedrich hat sich die Ausstellung diesmal, keine Oper, sondern eine Ausstellung angesehen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe die Mission der Ausstellung jetzt sehr knapp zusammengefasst. Offiziell heißt es, Opera Opera zeigt aus der Perspektive der bildenden Kunst und Architektur die Oper als interdisziplinäres Labor für zeitgenössische Ideen. Dahinter könnte alles stecken. Sehr hoher Anspruch. Was wird da gezeigt?
Da werden Kunstwerke gezeigt, die eigentlich nur lose und assoziativ zum größten Teil mit der Oper, egal ob historische Oper oder zeitgenössische Oper, verbunden sind. Und klar, da ist eine ganze Menge Wortgeklingel der Kunstblase mit dabei. Und bei den Vorträgen wurde dann auch relativ klar, wenn beharrlich von dem Turandot gesprochen wird oder wenn der Austausch zwischen deutschen und italienischen Künstlern erst mit Mozart angeblich begonnen hat, dann weiß man schon, die haben so richtig viel Ahnung von Oper nicht. Aber das Schöne, wenn man dann, wie ich, relativ skeptisch durch die Ausstellung geht, ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Denn da sind tolle Arbeiten dabei, die sich diesem Phänomen des Opernhauses, aber auch der Opernaufführung nähern. Zum Beispiel Climbing von Vedova Mazzei. Das ist ein Kronleuchter, der hängt im großen Treppenhaus. Da ist eine Strickleiter dran und oben ein Schlafsack. Es ist also offenbar eine Schlafstelle in einem Kronleuchter, der einen ans Nationaltheater in München vielleicht erinnern kann. Ja, ist es jetzt eine Schlafstelle für einen Opernfan, eine Schlafstelle für Obdachlose in unserem Kunsttempel, also wo man wirklich drüber nachdenken kann, wo man vielleicht ein bisschen beleidigt sein kann, das eher konservative Publikum, dass da Obdachlose schlafen sollen. Also diese Qualität haben dann viele der Arbeiten, manche eher auch nicht. Ich fand einiges weniger überzeugend. Aldo Rossis Modell für das Opernhaus in Genua, das ohnehin ein schwieriger Bau ist. Naja, das ist dann wieder so eng dran, dass dieser Abstraktionsgrad nicht wirklich erreicht wird. Oder Sublimated Music von Philipp Rahm, ein bisschen beliebige Debussy-Installation, hat mit Oper auch nichts. So kann man sich schön anhören, schön ansehen, hat mit Oper aber nichts zu tun.
Dieser Kronleuchter mit dem Schlafsack, das könnte ja auch Teil einer Bühne sein, beispielsweise in der Oper. Auf der Opernbühne passiert ja sehr viel in der Regel. Bildende Kunst, ich vereinfache es jetzt total, das stimmt natürlich nicht ganz, hängt in der Regel an der Wand, steht irgendwo rum. Gibt es denn eine echte Verbindung zwischen den Kunstformen?
Es gibt einige Arbeiten, zum Beispiel von Monica Bonvicini, Third Act, Never Die for Love. Das bezieht sich auf Turandot. Da wird aus feministischer Perspektive die Oper kommentiert. Sehr schön. Nah dran an der Oper ist auch William Kentridge's Preparing the Flute. Eine Installation, eigentlich ein kleines Theatermodell mit Videoprojektionen aus seiner Arbeit an der Zauberflöte. Eine schöne Videoinstallation, wo wir in den Zuschauerraum gucken, das ist ein anderes Werk und da sind so quasi Zombies, die Fotos machen von dem auf der Bühne. Also auf einmal ist der Betrachter in der Rolle des Operndarstellers, also etwas von dem Bühnenhaften ist sehr dabei. Kuratorin Eleonora Farina hat auch auf die Parallelen hingewiesen.
The connection of all these works is the very sense of opera being a multidisciplinary expression of.
Die Verbindungen zwischen all diesen Werken ist die Essenz der Oper. Sie ist ein multidisziplinärer Ausdruck von Kreativität. Da verbinden sich Klänge, Körper, Performances, Videos. Wir wollten diese vielen Aspekte zusammenbringen, die in allen Werken stecken. Die Geräusche der Arbeiten verbinden sich ebenfalls mit den Diskussionen des Publikums.
And also are in discussion with the public.
Das ist sehr schön in diesem oberen Raum, wo dann die Klänge der verschiedenen Installationen sich überlappen. Und so wie der Oper ja oft vorgeworfen wird, seine schmutzige Kunstform, weil das alles nicht mehr trennbar ist, so verschwimmen dann auch die Grenzen zwischen den Arbeiten.
Wem empfehlen Sie denn den Besuch? Eher dem Kunstliebhaber oder eher dem Opernfan? Oder wer beides in sich vereint, ist da richtig aufgehoben?
Das ist wirklich für beide was. Man muss nicht viel
über die Oper wissen und kann doch viele dieser gerade der assoziativen Kunstwerke genießen. Mein Liebling war Michelangelo Pistoletto, Quadro di Fili Elettrici, ein Werk aus dem Jahr 67, Arte Povera, nackte Glühbirnen und Elektrokabel. Und auf einmal kann man da drin einen Theatervorhang sehen, in diesen Schatten auf der Wand. Das kriegt eine ungeheure Tiefe. Dafür muss man nichts von Oper wissen. Und auch die Kuratorin Eleonora Farina war überrascht, was sie da gefunden haben in ihrem Fundus.
Es war für uns eine Überraschung, als wir die Werke für diese Ausstellung in unserer Sammlung aussuchten. Wir haben gesehen, dass wir sehr viele Werke besitzen, die mit der Kunstform Oper verbunden sind, besonders mit der zeitgenössischen Oper. Oper ist für unsere Zeit noch immer so wichtig, weil sie der Realität eine weitere Bedeutungsschicht hinzufügt.
Gegenüber vom Palais Populaire ist ja auch die Staatsoper. Es wird auch Zusammenarbeiten geben, weil dort demnächst eine Turandot-Premiere herauskommt. Dann wird es eine Podiumsdiskussion geben mit dem Regisseur Philipp Stölzel und dieser Künstlerin von der Turandot-Arbeit. Also da ist wirklich viel Spannendes zu erleben. Und an den paar Sachen, die dann nicht so ganz toll sind, kann man ja einfach vorbeigehen.
Die Ausstellung Opera Opera, die geht noch bis zum 22. August und ist zu sehen im Palais Populaire. Danke, Uwe Friedrich. Wie vielfältig bilden die Medien die Gesellschaft eigentlich ab? Entspricht die Summe der Medienberichte und der fiktionalen Inhalte der tatsächlichen Diversität in Deutschland? Und wie sieht es eigentlich auch in den Redaktionen aus, in der Ausbildung? Das waren unter anderem Fragen, die heute in Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg vom Bündnis Medien für Vielfalt diskutiert wurden. Das Bündnis wurde auf Initiative der Bremischen Landesmedienanstalt 2021 gegründet und vereinigt die größten kommerziellen wie öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen. Jörg Wagner hat für uns die Tagung verfolgt.
Das Fazit vorweggenommen: Bei der Abbildung der tatsächlichen Vielfalt der Gesellschaft sei noch mächtig Luft nach oben. Die Verbesserungen seien zwar spürbar, besonders im Fiktionalen, aber insgesamt verlaufe der Prozess viel zu langsam. Staatsministerin Rim Alabali Radovan, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, SPD.
Gerade bei meinen Themen, bei Migration und Integration, vermisse ich manchmal die Stimmen und Sichtweisen der Eingewanderten und ihrer Nachkommen. Eine Studie des Medienforschers Hestermann zeigt, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte nur in 12% aller Medienberichte über Eingewanderte im O-Ton vorkommen. 12%. Im Fernsehen nur 6%.
Es werde also mehr über ihr Schicksal gesprochen als mit ihnen selbst. Mehr Perspektiven und Lebenswelten abzubilden und über die ganze Gesellschaft zu berichten, würde sich auszahlen, auch mit einem Zugewinn an Vertrauen und Reichweite, so die Integrationsbeauftragte. Die Integrationsforscherin der Humboldt-Universität, Professor Dr. Naika Vorotan, gab mit ihren Forschungsergebnissen ein präzises Bild über den gegenwärtigen Migrationszustand in Deutschland.
Deutschland ist nicht nur ein Einwanderungsland geworden, sondern eines der dynamischsten Migrationsakteure weltweit. Deutschland steht, und das werden wahrscheinlich die wenigsten so internalisiert haben, an zweiter Stelle hinter den USA, wenn man die Zahl der International Immigrants anschaut. Das heißt, dieses Land ist nicht nur ein Einwanderungsland, es steht sogar mittlerweile ganz oben in der Spitze.
Letztlich stehen sich zwei Prozesse gegenüber. Das immer noch, bei allen Verbesserungen, konservative Abbild in den Medien von einer Gesellschaft mit einer weißen Mehrheit, in denen sehr oft Männer dominieren. Und demgegenüber die sich schnell entwickelnde Veränderung in der tatsächlichen Diversität. Denn fast jedes zweite Schulkind in Deutschland hätte einen sogenannten Migrationshintergrund. Wenn Medien darauf nicht reagierten, drohe ein Abriss mit der Zuschauerschaft, was für öffentlich-rechtliche Sender schon auf Grundlage ihres Auftrags, alle zu erreichen, nicht akzeptierbar wäre. Für kommerzielle Medien gäbe es aber auch einen finanziellen Anreiz, so der schwarze Diversity-Trainer Dr. Lorenz Narku-Laying.
Es gibt den Business Case. Sie müssen Einschaltquoten machen, sie müssen Geld machen, sie müssen Sichtbarkeit erzeugen. It's a winning case, diese Diversity reinzuholen, weil die Leute sind gut, die haben neue Sachen zu erzählen, die wecken auf, die haben andere Perspektiven. Und diese Business-Frage, das daran zu koppeln, das macht Mut, weil auf einmal geht es nicht um Mildtätigkeit, sondern es geht darum, Erfolgsrezept Diversität.
Christian Assanger von Sky Deutschland bestätigte diese Annahme, durch Diversität die Reichweite steigern zu können. Aber es fehle jedoch an anderer Stelle.
Es ist unser großes Bestreben, da auch diverser und weiblicher zu werden im Sport. Ich weiß, dass die Kollegen wirklich suchen nach Sportkommentatorinnen und sich schwer tun.
Der Markt bei Moderatorinnen und Sportkommentatorinnen sei quasi leer. Jona Teichmann, Programmdirektorin vom Deutschlandradio.
Aber ich finde auch ganz wichtig, in die Belegschaften zu gucken und wer da ist. Und zwar in feste wie freie. Mhm. Und auch da zu gucken, jetzt unabhängig vom Alter, was haben wir für Talente, was fehlt mir, wo will ich hin und wo habe ich vielleicht Leute, wo ich das Potenzial erkennen kann und die habe ich schon im Unternehmen.
Die Vielfalt der Gesellschaft besser in den Medien abzubilden, bleibe eine Daueraufgabe. Man werde darüber im Bündnis Medien für Vielfalt weiter im Gespräch bleiben.
Erfolgsrezept Diversity, das Motto der Konferenz Medien für Vielfalt. Heute öffentlich-rechtliche und private Sender haben da miteinander beraten. Was morgen im Feuilleton steht, weiß Gregor Sander. Hier ist die Kultur-Presseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich die in Kiew geborene Publizistin Marina Weißband eingeladen. Sie sitzen in diesen Wochen oft in Talkshows, eröffnet Elena Witzek das Interview, um die heutige Politikerin der Grünen dann zu fragen, diskutieren wir gerade über die richtigen Themen? Weißband ist einerseits zufrieden. Es gibt Spielraum in der deutschen Debatte, sie ist frei, offen und vielstimmig. Aber sie stellt auch klar, ich widerspreche zahlreichen dieser Stimmen, vor allem jenen aus früher russlandfreundlichen Kreisen. Wer damit gemeint ist, wird eine Antwort später schon klarer. Wir werden aufarbeiten müssen, was rund um Nord Stream 2 passiert ist, wie Gazprom aus einem Bundesland eine Art Zweigstelle machen konnte und wer davon profitiert hat. Allerdings ist für die grüne Publizistin mit den ukrainischen Wurzeln eigentlich schon jetzt klar, wer das ist. So ist etwa in der SPD politische Macht durch gute Beziehungen nach Russland zustande gekommen. Eine Kehrtwende bedeutet für diese Leute, dass sie ihre Macht und ihre Privilegien verlieren, weil ihre guten Beziehungen zu Russland nichts mehr wert sind. Klare Worte wünscht man sich auch in einem traditionsreichen Schriftstellerverband. Doch Mirjam Schellenberg stöhnt in der Süddeutschen Zeitung: Die Schriftstellervereinigung PEN zerlegt sich mal wieder. Man könnte meinen, diesen Verein braucht kein Mensch. Doch das sei ein Irrtum, so Schellenberg, denn jährlich holt das deutsche PEN-Zentrum mit diplomatischem Geschick bis zu 12 verfolgte Autoren nach Deutschland. Sie erhalten ein monatliches Stipendium, eine Unterkunft, psychologische Betreuung und Publikationsmöglichkeiten. Dafür wurden aus dem Etat der Kulturstaatsministerin zuletzt mehr als 600.000 Euro zur Verfügung gestellt. Nun gibt es aber Streit um den neuen Präsidenten Denis Yücel, der Flugverbotszonen über der Ukraine forderte und dem PEN, dem er vorsteht, unter anderem Bratwursthaftigkeit vorwarf. Einige Mitglieder bezeichnete er wohl intern als Silberrücken, was wiederum zu einem Abwahlantrag gegen ihn führte, der auf der Jahrestagung in wenigen Wochen in Gotha gestellt werden soll. Schellenbach erinnert erst einmal an vergangene große Worte von PEN-Mitgliedern. Ein Schriftsteller, so Günter Grass, habe im Kot der Mächtigen zu stochern und Leichen zu fleddern. Die SZ-Autorin stellt nüchtern fest, dass auch dem Blechtrommler und Nobelpreisträger schon bessere Metaphern gelungen waren und außerdem, dagegen sehen die Ausrutscher, die Yücel vorgeworfen werden, recht schmal aus und wenn das Mobbing sein soll, dann war es das wohl künftig mit allen lustigen Streits dieser Erde. Mit den Worten »Frag nicht wohin« überschreibt der Berliner Tagesspiegel einen neuerlichen Versuch, die Musik von Rammstein zu verstehen. Dabei, so Kai Müller, ist es doch eigentlich ganz einfach. Es braucht nur Sekunden, um einen Rammstein-Song als solchen zu erkennen. Da sind die gedoppelten Metal-Riffs, der stumpfe Beat, ein Synthi-Tupfer und schließlich die freudlose Grabesstimme des Sängers, die von irgendeiner Qual gepeinigt düster dröhnende Prophezeiungen ausstößt. Und wem das gefällt, der wird seit fast 30 Jahren solide unterhalten. Aber nichts ist eben für immer, oder wie es Kai Müller im Tagesspiegel ausdrückt, dass die Band nun möglicherweise in eine neue Phase eintritt, deutet der Titelsong ihres am Freitag erscheinenden 8. Studioalbums Zeit an. Lindemann dreut hier nicht, wie es seine Art ist, sondern singt. Davon, dass das Leben kurz und vergänglich ist. Und dann beschreibt der Kritiker noch die musikalische Umsetzung des Ganzen. Orchestriert von Piano und Streichern zeigt der Song eine Tiefe, die mit dem Prollhabitus der Marke Rammstein wenig gemein hat. Den Schlusspunkt setzt ein verwehender, engelsgleicher Chor. Ein singender Till Lindemann mit einem verwehenden, engelsgleichen Chor. Es wird vermutlich Rammstein-Fans geben, denen genau dies wirklich Angst einjagt.
Die Kulturpresseschau. Alle Gespräche und Beiträge von Fazit können Sie zu jeder Zeit in der DLF-Audiothek hören. Hier folgen gleich die Nachrichten. Kommen Sie gut in den Mittwoch.